Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlich willkommen auf der Leipziger Buchmesse hier im Musikcafé. Wie schon fast alle Jahre wieder, möchte ich Ihnen heute auch wieder einen Einblick geben in die Schumann-Briefedition. Ein Riesenprojekt, was nun mittlerweile seit 2008 in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Wir haben in Deutschland mehrere Stellen, die sich mit Schumann beschäftigen. Zum Beispiel hier in Leipzig sogar das Schumann-Haus in der Inselstraße. Dort können Sie auch heute Abend eine andere Lesung zum gleichen Thema hören um 19 Uhr mit der Gesangsklasse von Olaf Bär. Ein hochkarätiges Programm mit Liedern und Duetten. Dort können Sie dann auch sein auf dem Originalparkett, auf den Originaldielenboden, auf dem auch Robert und Clara gelaufen sind in der Zeit, als sie in der Wohnung hier in Leipzig gewohnt haben. Wir haben weitere Schumann-Zentren in Bonn, Endenich und jetzt für uns sehr wichtig in Düsseldorf, der letzten Stelle der Berufstätigkeit von Robert Schumann und in seinem Geburtshaus in Zwickau. Und diese beiden Pole, Düsseldorf und Zwickau, beinhalten Forschungszentren und kümmern sich darum, dass wir heute Robert und Clara Schumann ihre Werke in bester Qualität publiziert bekommen. Die Schumann-Briefedition ist ein Riesenprojekt, vielleicht eines der größten Briefprojekte überhaupt, die derzeit noch laufen. Es umfasst nachher die gesamte Korrespondenz von Robert und Clara Schumann, nicht nur untereinander, sondern mit der gesamten Restwelt. Stellen Sie sich mal vor, alle Ihre Telefonate müssen Sie schriftlich führen und alle Ihre WhatsApps würden nachher auch ausgedruckt werden. Und Sie könnten nicht mal eben irgendwo hinfahren, jemand besuchen, sondern das würde dann eben schriftlich gehen. Und die Post würde auch noch dreimal am Tag zugestellt werden und auch noch samstags, sonntags komplett durch. Dann hätten Sie richtig Schreibelaune. Bei Robert und Clara hat das an Gesamtvolumen der Korrespondenz dazu geführt, dass wir nachher 50 derartige Bände von Ihnen veröffentlichen können, im Schnitt mit 750 Seiten Inhalt. Deutlich über 30.000 Seiten Korrespondenz, die sie verfasst haben. Und durch dieses Riesenvolumen wird das auf der einen Seite zu einem besonderen Dokument der Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Wer wusste schon von Ihnen, ab wann Clara Schumann Telefon hatte? Da sagen Sie, der Herr Dohr spinnt. Clara Schumann bekam 1890 in Frankfurt einen Ortsanschluss. Seitdem telefonierte auch Clara Schumann und dann bricht das mit dem Briefwechsel ein bisschen ab, was die Nahkorrespondenz angeht, da wo im Telefon zum Einsatz kam. Aber wir können uns gar nicht vorstellen, Clara Schumann am Telefon. Aber das gab's in der ganz späten Phase. Das ist auch für mich eine ganz neue Erkenntnis, denn ich sitze als Verleger gerade am zweiten Band des Briefwechsels zwischen Clara Schumann und ihrer Tochter Eugenie. Und dann wird auf einmal das Telefon zum Thema. Man staunt man erstmal, ja, Telefon, Clara Schumann. Ich möchte Ihnen heute vorstellen, den Briefwechsel, einen Teil des Briefwechsels zwischen den beiden Eheleuten, zwischen Robert und Clara. Und Sie bekommen am Anfang eine kleine musikalische Frage gestellt, nämlich aus welchem Jahr ich vorlesen werde. Das erschließen Sie daran, dass das Stück, was ich Ihnen vorspiele, in demselben Jahr publiziert worden ist. Sie kriegen das alle raus und wenn ich rausbekommt, ist ja hier gut vernetzt per Internet, kurz eingeben und gucken, Erstveröffentlichungsdatum des Werkes. Naja, danke. Ich bin nur Klavierspieler und nicht Pianist. Aber haben Sie schon rausgekriegt, welches Jahr das war? Haben Sie nicht rausgekriegt? Ja. Was ist denn für ein Stück? Weiß das jemand? Richtig, die Kinderszenen. Wobei das bei Robert Schumann jetzt ein Problem ist. Wann komponiert ein Komponist Kinderszenen? Wie viele Kinder hat man, wenn man Kinderszenen komponiert? Richtig, 4 in Hoffnung. Danke für die Hand, die wir gehoben haben. Also, Robert Schumann hat das komponiert 1839. Und 1839 ist jetzt dieser Band hier. Briefwechsel Clara Wieck und Robert Schumann. 39, ein ganz schwieriges Jahr, denn was war passiert? Robert kannte ja seine Clara schon seit ewig, nämlich 1831. Da war Clara 12 Jahre alt. Robert war Klavierschüler des berühmten Friedrich Wieck, der das Wunderkind Clara produzierte gerade. Und Robert wollte ein Pianist werden. Er wollte genauso berühmt werden wie Clara. Und dann wurde da nach und nach aus dieser Beziehung eine Liebesbeziehung raus. Und man würde heutzutage sagen, Friedrich Wieck war geldgeil. Und auf einmal sagte er, nein, dieser komische Künstler Robert ist doch eigentlich Dauerpleite und immer betrunken und hast ihn nicht gesehen, den will ich nicht als Schwiegersohn. Und Robert wollte aber Clara heiraten, als sie volljährig, aber noch nicht großjährig war. Diese berühmte Übergangsphase, die wir heutzutage nicht mehr kennen. Es gibt ja einen Stichtag, da kann man machen, was man will, auch heute. Und der Stichtag war früher 3 Jahre später. Und Übergangsphase kann man heiraten, aber, das war so zwischen 18 und 21 damals, da muss man sagen, Papa, darf ich heiraten? Und Papa sagte dann, nee, diesen betrunkenen Idioten nicht. Und dann ging das los. Und da bin ich jetzt einfach mittendrin. Jahr 1839, spannende Phase. Clara war damals weltberühmt und dieses Stück hat ja noch einen Titel, das heißt Von fremden Ländern und Völkern, Fremden und Menschen. Und Clara war damals weltberühmt und zum ersten Mal allein in ihrem Leben ohne Papa in Paris. Paris, Sonntag, 16. und Montag, 17. Juni 1839. Heute bin ich wieder wohler und eile zu dir, mein geliebter Robert. Deine beiden letzten Briefe waren gar so schön, so herzlich, so gut, wie du doch bist. Man muss dich lieben, man mag wollen oder nicht. Sobald als möglich müssen wir zueinander. Du hast ganz recht, alles muss jetzt abgemacht werden. Den Vater hast du richtig durchschaut. Es ist wirklich so. Und dasselbe sagte ich auch zu Emilie, als ich den ersten Brief vom Vater mit der einwilligenden Bedingung bekam. Doch sie schüttelte nur ungläubig den Kopf. Aus seinem Briefe wüsste ich, was dir mitteilen. Es ist immer wieder dasselbe, was ich schon 1000 Mal hören musste. Nur werden die Farben, mit denen er alles ausmalt, immer greller. So grell, dass sie mich unberührt lassen. Ich fliehe von einer Seite zur anderen. Was mich so oft überwältigt, ist mein Mitleid. Ich bemitleide den Vater. Und ich liebe ihn doch immer noch. Und sind wir erst verbunden, mein Robert, so wollen wir gemeinschaftlich ihn zu versöhnen suchen. Jetzt, für erst, wollen wir wieder unser höchstes Ziel, sobald als möglich zu erreichen suchen. Nicht rasten und ruhen wollen wir. Und es wird gelingen. Es ist auch hier mit der Akte alles so gut gegangen. Ich musste die Bekanntschaft dieses Malers machen. Außerdem, ich einen Zeugen gehabt hätte, im Erar oder jemand anders, hätte es mir nicht abgeschlagen. Aber die näheren Umstände, die kenne ich nicht. Und ob ich dann Erar geglaubt hätte und ich ihn verantwortlich hätte machen können, ich weiß es nicht. Trotzdem ging aber nachher alles sehr gut. Wir haben den Fall, dass Robert und Clara sich beide schon extrem früh sicher waren, dass sie beide weltberühmt sind. Und das hat dazu geführt, dass Robert und Clara auch schon sehr früh wussten und meinten, dass ihr Briefwechsel mal veröffentlicht würde. Das heißt, denken Sie mal daran, Sie schreiben demnächst eine WhatsApp. Lieber Egon, bin um 5 bei dir und alles weitere dann. Und Sie wissen nachher, das erscheint bei Piper. Diesen Effekt haben wir hier auch. Auf der einen Seite ganz private Angelegenheiten, zum anderen von vornherein so, dass die wussten, Mensch, das wird mal jeder mitlesen. Robert hatte damals eine mindestens Dreifachkarriere vor, die das Ganze gut beleuchtet. Auf der einen Seite war Robert noch in der Phase, dass er berühmter Pianist werden wollte, bis er durch einen technischen Unfall mit Hilfe einer Dehnungsübungsmaschine sich einen Finger verdarb und nicht mehr Klavier spielen konnte. Damit war seine Karriere als Pianist beendet. Und Robert hatte noch eine zweite große Karriere. Das war die Karriere eben als Musikschriftsteller. Er hat eine Zeitschrift gegründet, die heute noch am Leben ist, die Neue Zeitschrift für Musik, heute vom Schott Verlag weitergeführt. Und das war eine ganz wichtige Pflanze für ihn. Und durch diese Zeitschrift war er tatsächlich erst einmal weltberühmt, weil er Stimmung machte, Meinung bildete. Er entschied, was in der Zeitschrift entstand als Schriftleiter. Er berichtete über wichtige Artikel. Der wichtigste, den wir bei heute kennen alle, ist der Artikel Neue Bahnen, den er über Johannes Brahms schrieb. Und Robert entschied auch eben, welche Komponisten er überhaupt für erwähnenswert in der Zeitschrift findet. Manchmal ist es ja schon fast wichtiger für einen Komponisten, einen Verriss durch Robert Schumann zu bekommen, als von ihm totgeschwiegen zu werden. Und Robert Schumann war ein Dokumentationsfanatiker. Die Schumann-Briefedition erscheint nur so spät, weil es das größte und schwierigste Unterfangen von allen gewesen ist. Und Sie können durchaus schon antiquarisch oder eben noch neuwertig im Markt ganz viel andere Dokumente fühlen. Am spannendsten die Ehetagebücher. Robert Schumann schätzte sich so berühmt, dass er sogar mit entsprechenden Markierungen notierte, was, wann, wo mit Clara im Bett passierte. Er war eben weltberühmt. Lesen Sie selber nach. Wir sind aber bei den Briefen hier. Und die Briefe haben eben dann, ja, das Thema nicht. Das Thema kommt eigentlich nie vor in den Briefen. Ich habe es ja Gott sei Dank alle gelesen, bevor ich hier zum Vortrag komme, damit wir auch hier die Minderjährigen betrachten können. Gut, die Briefe damals der Zeit sind endlos lang. Wir haben viele kurze Briefe von den beiden. Wir haben auch durchaus Briefe, die selbst im Druck noch über 8 bis 12 Seiten gehen. Das heißt, sie haben auf der einen Seite viel Zeit gehabt, nämlich die Zeit, die wir heutzutage Fernsehen oder Auto fahren oder im Stau stehen. Und sie haben auf der anderen Seite eine sehr gutläufige Handschrift gehabt. Das heißt, sie konnten schnell schreiben. Robert hatte nicht ganz so viel Zeit wie Clara in Paris, er schreibt kürzer. Also der Brief, den ich jetzt vorgelesen hätte, der hätte dann eben auch 8 bis 12 Seiten gedauert. Robert, Leipzig, also von hier aus geschrieben, 17. Juni 1839. Behalte mich recht lieb, willst du, was ist dir denn, mein liebes inniges Märchen, dass du so wehmütig zu mir sprichst? Deine Sehnsucht kenne ich wohl, sie ist die meine. Lass uns bald wieder zueinander. So ein Zustand wie der jetzige hat wirklich etwas Unnatürliches. Doch fühlte ich mich nie frischer und mutiger als diesen Sommer. Siehst du mich nicht oft allein gehen, oft namentlich nach Konnewitz und wo du mir an einer Stelle immer und jedes Mal einfällst? Du warst noch viel kleiner als jetzt, vielleicht erst 12 Jahre, als wir eines Abends so rechtsvergnügt zu Hause wandelten. Nicht wie öfters mit Schmerzen und Zanken, sondern gemütlich. Du gingst kaum einen Schritt vor mir und ich hörte, wie du ganz leise mit dir selber sprachst und die Hände dazu in die Höhe hobst mit den Worten: Ach, wie glücklich bin ich. Noch höre ich es. Oft dachte ich schon damals, du liebtest mich und du liebtest mich auch, wie du es durftest. Und jetzt liegt nun nichts mehr zwischen uns als die kurze Spanne bis Ostern. Die meinten damals, sie könnten Ostern heiraten schon. Geht es eher, so kommst du eher. Wozu warten? Ich habe jetzt keinen anderen Gedanken und oft steht er zwischen meinen Arbeiten und ich muss dann die Feder weglegen und zu deinem Bild aufschauen. Bald erwarte ich nun deine Unterschrift und dann geht es ungesäumt an deinen Vater. Ich breche da ab, dann kommt wieder das Geschäftliche. Also die Briefe sind regelmäßig geteilt in diesen einen romantischen Teil, wo geliebt wird und gefleht. Und dann kommt erst das Geschäftliche. Liebe Clara, guck, dass du richtig gut Kasse machst in Paris, denn wir brauchen das Geld später. Du musst ja Möbel kaufen. ganz weltlich sozusagen in dieser ganzen Geschichte und dadurch auch unterhaltsam. Ja, ich spiele noch ein Stück aus den Kinderszenen zwischendurch. Oder wo sind wir jetzt mit der Zeit? Ja, fast schon am Ende. Robert Schumann hat diese Kinderszenen komponiert nicht so, wie wir es gedacht haben. Die Kinderszenen sind nicht komponiert worden zum Musizieren für Kinder. Das sind also vom Schwierigkeitsgrad her sind und auch von der Handgröße her sind die für Kinder unspielbar. Und Robert Schumann hat die Kinderszenen nicht komponiert als Vater, der weiß, wie Kinder funktionieren sozusagen, sondern als sehnender Liebhaber, der demnächst Kinder haben möchte und vielleicht denen die Stücke vorspielen möchte. Also andere Blickwinkel, als wir das normalerweise so im Kopf haben. Ja, viele Komponisten betiteln ja Kinderszenen als Musik für Kinder oder indem die Musik einfach sehr spielerisch, einfach schildert, wie nun Kinder funktionieren, wenn sie spielen. Ich spiele jetzt noch eines meiner Lieblingsstücke auf diesem Bechstein. Und mein Lieblingsstück ist ziemlich am Ende, Kind im Einschlummern.
Thank you.
Ja, gegen Ende gab es noch eine kleine Schlafstörung, die bitte ich zu entschuldigen. Da habe ich zu sehr an meine Abmoderation gedacht. Ja, ein solches großes Projekt ist nur zu realisieren, das will ich ausdrücklich sagen, wenn da ein Riesenapparat hintersteht, der das alles A macht und dann B auch finanziert. Das heißt, wir haben erstmal ganz klein angefangen, indem der Direktor des Schumannhauses Zwickau bei mir anrief und fragte: Christoph Dohr, ich habe hier ein Band fertig, wollen Sie den publizieren? Und da habe ich gesagt, nein, ich will nicht den Band publizieren, ich will alle Bände publizieren. Und wir dann erstmal eine Generalpause gemacht haben und einen Editionsplan aufgestellt haben. Dieser Editionsplan umfasste damals 30 Bände. Und nachdem wir dann richtig recherchiert hatten und auf einmal auch ganze Bände auftauchten, in Anführungszeichen, in Archiven, sind wir jetzt bei 50 Bänden. Wobei wir durchaus überlegen können, dass das noch 51 oder 52 werden, denn es tauchen immer noch Sachen auf. Erster Helfer war die Kunststiftung NRW, weil mein Verlag in Köln und Nachbarschaft sitzt. Sehr viel geholfen hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die rechtzeitig Mitarbeiterstellen gemacht hat. Und als das Projekt immer größer wurde, ist dann tatsächlich die Akademie der Wissenschaften Deutschlands mit der sächsischen Dependance auch noch aufgesprungen, um Mitarbeiter Vollzeit zu beschäftigen und auch die Edition im Druck zu unterstützen, weil es einfach ein derart gewaltiges Projekt ist, eben ein Kulturprojekt, ein Leuchtturmprojekt für deutsche Kultur. Und darum auch hier herzlichen Dank. Also wer kann, gerne heute Abend dann nochmal 19 Uhr, müssen Sie fast schon los bei den Staus, die gleich Richtung Innenstadt sind, im Schumannhaus in der Inselstraße. Parkplätze gibt es nicht, den brauche ich, der da noch ist, den einen. Fahren kommen Sie also mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dort haben Sie dann ein hochkarätiges Programm mit der Gesangsklasse von Olaf Bär von der Hochschule hier. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Morgen können Sie mich nochmal hören, wenn Sie wollen, mit anderen Texten. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.